Ja, ich möchte heute den zweiten Vortrag machen. Was sagt die Bibel über die Zukunft? Wir hatten beim letzten Mal gehört, was über sich selbst, wie ist die Bibel überhaupt entstanden? Ist die Bibel überhaupt zuverlässig? Was sagt die Bibel über die Zukunft? Wehe denen, die Unheil planen, weil sie Macht haben. Steht hier in Micha 2, Vers 1. Es gibt ja viele Mächtige in unserem Land und überhaupt in der Welt, die Unheil planen. Man kann es sehen, eine sozialistisch-marxistische Ideologie ist nicht nur in Deutschland, auch weltweit im Vormarsch. Diese Ideologie beinhaltet eine Enteignung der Vermögen, dann sind alle gleich arm, bis auf ein paar wenige, die das Sagen haben und die alles lenken. Eine Gleichmacherei, keine Unterschiede soll es mehr geben zwischen den beiden Geschlechtern oder zwischen den Nationalitäten. Alles wird im Kollektiv geopfert, dann gibt es keine eigene Meinung mehr, keine Freiheit mehr. Es entwickelt sich zu einer modernen Versklavung der ganzen Menschheit bis in den letzten Winkel, ja, wo wir digital überwacht werden. Ja, heute wollen wir nun der Frage nachgehen, was sagt bei all diesen düsteren Aussichten oder Absichten, da sieht man schon die Überwachung, die digitale Überwachung. Ja, wohin geht nun die Reise? Welche, und die Frage ist, welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ja, unser Verhalten heute bestimmt durchaus die zukünftigen Ereignisse. Ich möchte euch hier jetzt nicht einfach wie so einen Film präsentieren, was alles passiert demnächst. So ein Armageddon-Weltuntergangsszenario, dessen Schicksal wir dann hilflos ausgeliefert wären und nicht entkommen könnten. Nein, wir werden sehen, dass die Bibel uns zukünftige Ereignisse, uns über zukünftige Ereignisse aufklärt, dann aber immer mit dem Ziel der Veränderung, der Umkehr. Das will ich uns dann auch zum Schluss aufzeigen. Also hier mal die Übersicht über meinen Vortrag. Einmal die erste Frage will ich mal generell fragen. Sind überhaupt zuverlässige Zukunftsvorhersagen generell möglich? Oder ist das alles nur ausgedacht, hingespinst? Dann will ich der Frage nachgehen, sind biblische Zukunftsvorhersagen aus der Vergangenheit bereits eingetreten? Ja. Also wenn ich etwas nachprüfen kann, was die Bibel schon vorhergesagt hat, hat sich das erfüllt. Und dann kommen wir zu der dritten Frage und die uns eigentlich beschäftigt, was sagt die Bibel über kommende Ereignisse? Aber wenn ich die ersten zwei nicht geklärt habe, dann was hilft mir das? Ich muss erstmal wissen, dass die Vorhersagen, die Bibel noch macht, auch eine Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eintreten werden. Ja? Deswegen wollen wir uns auch mit diesen ersten zwei Fragen beschäftigen. Ja. Und zum Schluss, wie gesagt, will ich noch kurz der Frage nachgehen, warum gibt uns die Bibel überhaupt diese Informationen? Zum ersten Punkt, sind zuverlässige Zukunftsvorhersagen generell möglich? Da möchte ich mit euch ein Gedankenexperiment machen. Ja. Aber jetzt blende ich das erstmal aus. Ich verwende jetzt mir hier so ein Polylux hier. Ich möchte uns mal mitnehmen in eine zweidimensionale Welt. Stellt euch vor, es gäbe nur die Länge und die Breite. Und dann gibt es nur einfache geometrische Figuren, hier so ein Dreieck oder ein Rechteck. Und das sind so zwei Personen. Und diese beiden wollen miteinander kommunizieren. Aber da ist ein Strich, diesem Labyrinth, eine Mauer. Ja, da kommen sie nicht drüber weg. Und jetzt, wer kann denn jetzt diesem Rechteck mal den Weg zeigen, wie er zu dem Dreieck kommt, damit sie sich unterhalten können? Emanuel, wie muss der das Rechteck gehen, damit es hier zum Dreieck kommt? Willst du mal zeigen? Gib dem Rechteck Anweisungen. Wie muss er gehen? So. Boah, wie hast du das hingekriegt?
So schnell, ja. Unglaublich.
Aber so, sonst, wenn du jetzt ihm dem Rechteck gesagt hast, er muss das rechts, dann hoch, dann rechts und dann geradeaus. Also, ja, warum nicht eigentlich hier lang, ja? Vielleicht führt das auch hin, ja? Oder wohin? Oder hier? Dann würde das Rechteck sagen, du bist ein Prophet.
Denn du hast vorhergesagt, wie ich gehen muss. Vorher zurück, woher hätte das Rechteck das wissen können? Ne? Also wir blicken von einer anderen Dimension, weil wir von oben drauf gucken, haben wir einen ganz anderen Blick auf das Geschehen. Ne? Also merken wir, also wie können Vorhersagen getroffen werden? Wettervorhersagen sind bis zu 4 Tagen, sollen heute so gut sein wie vor 30 Jahren die Wettervorhersagen für die nächsten 24 Stunden, sagt das Internet. Ja. So soll es sein, ja. Aber je mehr Tage danach gehen, ab 5 Tage, 6 Tagen, da wird es dermaßen ungenau, dass man eigentlich keine gültige Aussage mehr treffen kann. Man kann es von oben mit Satelliten, mit einer anderen Perspektive, kann man berechnen, wie die Wolken welcher Geschwindigkeit von A nach B ziehen und daher dann sagen, okay, diese Art der Wolken ergibt das Bild. Ja. Aber da sehen wir, diese Vorhersagen sind sehr, sehr begrenzt. Ja, noch viel interessanter finde ich dann die Frage, wie zuverlässig sind demgegenüber die Klimavorhersagen in den nächsten 100 Jahren. Ja. Ob dann die Erderwärmung 1,5 Grad mehr hat oder nicht. Naja, braucht dann nur irgendein Vulkan auszubrechen und schon ist alles anders. Oder ein Atomkrieg, dann ist auch alles anders.
Ja,
dann
ist sowieso alles
anders. Ja. Dann kommt die nächste Eiszeit. Also da merkt man, unsere Prognosen, unsere Theorien sind alle nur sehr, sehr begrenzt. Also unsere menschlichen Zukunftsvorhersagen sind also begrenzt und ja, wo wir Rückschlüsse daraus ziehen können. Also wenn wir uns aber jetzt vorstellen, wie wir dieser mal umgekehrt, wie wir auf eine zweidimensionale Welt betrachtet haben, ja, aber was könnten wir annehmen, dass es nicht noch mehr gibt wie die 3 Dimensionen, den Raum, in dem wir uns bewegen? Oder wenn wir noch die Zeit nehmen, als 4. Dimension? Wenn es Gott gibt, dann ist er in einer weit höheren Dimension. Ja? Wir bewegen uns manchmal auch so, wie so in einem 2-dimensionalen Labyrinth. Ja. 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 Deswegen ist die Frage, gibt es nun Informationen aus einer anderen Realität, die wir so einfach nicht wahrnehmen können mit unseren 5 Sinnen? Und die Bibel beschreibt, dass es Gott gibt, seine Engel und den Teufel und seine Dämonen. Sie sind in einer anderen Dimension und können in unsere Zeit und Raum eindringen. Jedoch wissen wir, dass nur Gott alleine allwissend ist. Ja, er ist der Ursprung und Schöpfer aller Dinge. Er ist ewig und kennt die Zukunft. Nun ist jedoch auch die entscheidende Frage, wenn man etwas über die Zukunft wissen will, von welcher Quelle hole ich meine Information? Von Gott, der die Wahrheit der die Wahrheit sagt und uns retten will? Oder vom Teufel? Auch den gibt es, den Gegenspieler. Auch der blickt von einer gewissen anderen Perspektive auf unsere Erde. Er lügt uns an und er will uns vernichten. Ja. Also die Frage ist, wenn es um die Frage der Zukunft geht, welche Quelle zapfen wir an, um Zukünftiges zu erfahren? Ja. Johannes 8, Vers 44 bis 45 heißt es, da spricht Jesus Christus hier, ihr habt zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begieren wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ja, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht, das sagt Jesus. Also, welche Informationsquelle zapfe ich an? Und so ist das nicht von ungefähr, dass auch Gott dem Volk Israel durch Mose die Warnung gibt, dass sie nicht auf falsche Zeichendeuter und Wahrsagereien hören sollen. In 5. Mose steht, denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Oder in Jeremia 27, Vers 9, so hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen, ihr werdet nicht untertan sein, müssen dem König von Babel. Das war dann viele Jahrhunderte später, trat der Jeremia im Volk Israel auf und warnte vor den falschen Propheten und Wahrsagern. Ne? Oder in Sacharja 10, weil die Götzen Lügen redeten und die Wahrsager Trug schauten, nichtige Träume erzählen und ihr Trösten nichts ist, darum sind sie weitergezogen wie eine Herde und verschmachten, weil kein Hirte da ist. Ja, also die Götzen reden Trug. Also so sehen wir, dass die Bibel uns warnt vor Wahrsagerei, Horoskopen, Pendeln oder etc. Weil diese Sachen kommen von der falschen Seite. Und ja. Also deswegen ist die Frage, sind zuverlässige Zukunftsvoraussagen generell möglich? Ich würde sagen, ja. Frage nur, von wem zapfen wir die Informationen ab? Ich möchte diesem zweiten Punkt jetzt darauf eingehen, sind biblische Zukunftsvorhersagen aus der Vergangenheit bereits eingetroffen? Das ist eine generelle Frage zur Zuverlässigkeit der Bibel. Das Thema hatten wir beim letzten Mal auch schon etwas angesprochen. Bei meinem letzten Vortrag habe ich ja bereits über die Zuverlässigkeit der Entstehung der Überlieferung der Bibel geredet. Also, die Bibel besteht zu 18% aus Zukunftsvorhersagen und Voraussagen. Also enthält 6408 Verse mit prophetischen Angaben, ja, von denen sich 3268 bisher erfüllt haben. Gut, ich habe das nicht nachgeprüft, aber so in der Größenordnung. Sehr vieles hat sich bereits erfüllt. Die Bibel macht also sehr viele und detaillierte Aussagen über die Zukunft. Menschlich gesehen ist das ein sehr großes Wagnis. Sie könnte ja Unrecht behalten. Deshalb
finden wir derartige Prophetien in anderen religiösen Büchern so nicht vor. Aber die Bibel geht dieses Wagnis ein, indem sie nachprüfbare Zukunftsvoraussagen aufstellt. Ja, und sie beansprucht, wie wir auch beim letzten Mal schon gesehen haben, dass sie Gottes Wort zu sein. Und an vielen Stellen heißt es, der Herr, so spricht der Herr sagt, der Mund des Herrn hat geredet und so weiter. Also ich möchte nun euch mitnehmen, und zwar eine generelle Frage zur Zuverlässigkeit. Und zwar bekannte König Louis XIV. Von Frankreich, der Sonnenkönig, der fragte einst den Mathematiker und Physiker Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Dieser König fragte den Blaise Pascal, ihm Beweise für das Übernatürliche zu geben. Und was sagte jetzt Blaise Pascal diesem Sonnenkönig? Er sagte, Eure Majestät, die Juden, im 17. Jahrhundert wohlgemerkt. Warum suchte sich Pascal die Juden als Beleg für das Übernatürliche aus? Und Pascal war ja wirklich kein Dummer, der war ja... Ja, noch heute wird der Druck nach ihm berechnet, in Pascal. Ja? Ich möchte uns sieben Beweise vorführen. Prophetien, die sich erfüllt haben. Nur ein paar rausgreifen. Und zwar, erstens, Mose schrieb, dass Israel sich nach seinem Tod gegen Gott auflehnen würde. Ja. In 3. Mose 31, Vers 29 heißt es, denn ich weiß, dass ihr euch nach meinem Tode sehr versündigen werdet und von dem Weg abweichen, den ich euch geboten habe. So wird euch zuletzt das Unheil treffen, weil ihr tut, was böse ist in den Augen des Herrn und ihn erzürnt durch eure Hände Werk. Ja. 5. Mose, danke, ja, das stimmt wohl. 5. Mose 31, ja. Vers 29. Also schon 1500 oder 1400 vor Christus war das schon niedergeschrieben. Das zweite, was Mose vorhersagte, war, dass wegen Auflehnung Jerusalem zerstört und über die ganze Welt zerstreut werden würde. Da steht in 5. Mose 28, Vers 63 bis 64. Und wie sich der Vater zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun freuen, euch umzubringen und zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, in das du jetzt ziehst, es einzunehmen. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter Holz und Stein. Was sehen wir noch? Das Land wird nach der Zerstreuung wüst werden. Das dritte. In 3. Mose 26 lesen wir, so will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker zerstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Wie schrieb 1867 Mark Twain, die Arglosen im Ausland, in dem Band, 1867 besuchte Mark Twain Israel. Das ist der Autor von Tom Sawyer, soweit ich weiß. Er schrieb damals, 1867, von allen Ländern mit öder Landschaft muss Palästina, glaube ich, der Gipfel sein. Die Berge sind kahl, die Täler sind hässliche Wüsten. Es ist ein hoffnungsloses, ödes, verzweifeltes Land. Palästina sitzt in Sack und Asche. Über ihn brütet der Bann eines Fluches. der seine Felder hat verdorren lassen und seine Tatkraft gefesselt hat. Palästina ist verlassen und hässlich. Wir durchqueren einige Meilen lang ein, wir durchquerten einige Meilen lang ein trostloses Gebiet, dessen Boden recht fruchtbar, aber gänzlich dem Unkraut überlassen ist, eine schweigende, traurige Weite. Ja. 1867. Das Volk Israel wird in der Zerstreuung beständig unter Verfolgung leiden. 5. Mose heißt es, und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben, in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Das 5. Die Israeliten werden keinen Rastplatz finden. Auch im 5. Mose 28. Ja. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Und der 6. Aber die Israeliten werden sich nicht assimilieren unter den Völkern. Ja. Das ist auch eine Verheißung. Ja. Werden nicht assimiliert unter den Völkern untergehen, sondern sie werden als Volk überleben. 3. Mose 26, Vers 44. Aber wenn du auch in der Feindeland sind, verwerfe ich sie dennoch nicht und es ekelt mich nicht vor ihnen, so dass es mit ihnen aus sein sollte und mein Bund mit ihnen nicht mehr gelten sollte. Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Das ist einmalig. Und Blaise Pascal hatte das gesehen. Aber es gibt noch eine 7. Verheißung. Gott verheißt Israel, dass sie wieder in ihr Land zurückkehren würden. 5. Mose 30. So wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen und es wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Also auch diese Vorhersage gibt. Das, den Punkt 7, ist in unserer Generation, in unserer Zeit, hat sich das erst erfüllt. Hier vielleicht nochmal so ein Dokument hier, der Titusbogen, ja, da im Jahr 70 nach Christus zeigte der die komplette Zerstörung von Jerusalem, und da erfüllte sich das, dass alle Israeliten verstreut wurden. Ja. Und hier in Rom im Titusbogen kann man das auch erkennen, dass der siebenarmige Leuchter, der den Römern den Sieg über die Juden zeigt, dass sie alle verstreut wurden. Und über diese ganzen Jahrhunderte, seit 70 nach Christus, lebten eigentlich bis 1890 oder so nur wenige Juden überhaupt, oder überhaupt wenig Menschen in Palästina, ja. Weil das eben, wie gesagt, so ein ödes und Land war. Und hier vielleicht noch eine Sache. Die Geschichtsschreiber Josephus Flavius, der schreibt das Land vor der Vertreibung der Juden. Da schreibt er genau das Gegenteil. Ja? Es ist doch in seinem ganzen Ausdehnung fruchtbar und reich an Viehweiden. Das schreibt er noch vor 70 nach Christus. Ja? Und dann danach, wie es doch zerstört wurde, das ganze Land. Ja, ja, auch hier nur noch mal kurz ein Überblick über die Geschichte, wie die Juden verbannt wurden in all den Jahrhunderten. Manchmal denken wir nur an den Holocaust, ja, von der Zeit von Hitler, ja, vom Nazi-Deutschland. Aber die Tatsache ist, dass England die Juden verfolgt hat, Frankreich, Ungarn, Österreich, in Deutschland auch schon im 14., 15. und 16. Jahrhundert, Litauen, Spanien, Portugal, Böhmen, Mähren. Die ganze Geschichte über der Juden
ist von Verfolgung geprägt. Und die Juden in den arabischen Ländern waren vom 7. Jahrhundert an immer Bürger der zweiten Klasse. Als der Islam aufkam, waren die Juden immer, hatten die immer Nachteile gehabt, waren immer zweitklassige Bürger. Ja. Es gab immer in der Geschichte sporadische Gewaltausbrüche, ereigneten sich über einen Zeitraum von diesen 1300 Jahren und gipfelten dann in den letzten 100 Jahren besonders stark. Ja. Aber zwischen 1948 bis 1967, da flohen fast alle Juden aus Furcht um ihr Leben aus Aden, aus Algerien, Ägypten, Iran, Irak, Syrien und den Jemen. Also dieses Gebiet, was früher ja babylonisch war, also ganz früher, ja, da lebten ja wirklich auch viele Juden in der arabischen Welt. Und die sind erst jetzt in unserer Generation, ja, wieder zurückgekehrt. Was sehen wir? Wir sehen ganz viele erfüllte Prophetien. Und Blaise Pascal hatte ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung aufgestellt, hier die Mathematik. Und der hat von diesen damals ja nur seit diesen 6 Begebenheiten das dann hochgerechnet und rechnet, dass es eigentlich absolut unmöglich ist, unwahrscheinlich, dass sich so eine Geschichtsschreibung, die nur 3000 Jahre vorher schon geschrieben wurde, dass sie sich so exakt erfüllte. Aber wenn es um die erfüllte Prophetie geht, ist das nicht das Ende. In Jesus Christus haben sich 300 Detailprophetien erfüllt. Das würde jetzt zu lange führen, wenn ich das jetzt noch hier alles ausführen würde. Also hier, ein Sechser im Lotto hat eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 140 Millionen, dass man diese 6 Zahlenkombinationen richtig hat. Ja. Also könnte 140 Millionen mal ausprobieren und dann, ich glaube, da kriegt er nicht das Geld wieder raus, wenn ihr dann 6er habt. Ja. Aber 60 Prophezeiungen ist schon das Verhältnis so 1 zu Trillionen. Und 300, fragt mich nicht, ich habe da eine Rechnung gesehen, ja, können wir gar nicht mehr ausdrücken. Ja. Also nach dieser mathematischen Berechnung ist das mathematisch völlig ausgeschlossen, dass sich ein Buch, dass sich Vorhersagen, die so exakt beschrieben ist, dass diese sich so erfüllen. Deswegen bleibt eigentlich nur die einzige Antwort: Diese Informationen haben sich nicht Menschen ausgedacht, sondern muss von Gott kommen. Ja, wenn das jetzt so ist, wenn die Bibel exakt inzwischen geschehene Ereignisse vorhergesagt hat, dann haben auch die Prophezeiungen, die noch zukünftig sind, durchaus eine ernste Bedeutung. Denn dann muss ich davon ausgehen, dass auch diese anderen zukünftigen Vorhersagen sich erfüllen werden. Ja? Ja. Ja, kommen wir jetzt zu diesem dritten Punkt, eigentlich zu dieser generellen Frage, die ja in der Überschrift ist. Was sagt die Bibel über die kommenden Ereignisse? Jetzt will ich das uns mal damit hineinnehmen, ja? Was die Bibel noch prophezeit. Ja? Hier in der Offenbarung, das ist ja das letzte Buch der Bibel, da heißt es in Kapitel 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinen Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, die Bibel sagt uns, ja, hier, mit den Informationen dürfen wir uns beschäftigen. Dürfen wir uns hineingucken.
Sagt sogar noch mehr, selig ist der, der liest. Also wir, es hat einen Sinn, wenn wir hier das erfahren. Ja? Gott ist ein Gott der Offenbarung. Er ist eben nicht ferngeblieben, sondern er sagt, er gibt seine Absichten und das, was er vorhat, lässt er hier durch den Johannes, den Jünger Jesu, den Apostel, lässt er uns mitteilen, was er vorhat. Die Bibel offenbart Gottes Heilsgeschichte. Gott hat einen Erlösungsplan. Zuerst beruft er durch die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob ein neues Volk aus allen Nationen, die ihm dienen soll und welches ihm gehört. Durch dieses Volk Israel will Gott seine Macht und Erlösungskraft für alle Nationen und alle Menschen dieser Welt zeigen. Das Volk Israel selbst ist immer wieder von Gott abgefallen. Das haben wir ja auch eben gesehen, ja, worauf Gott dieses Volk hart bestraft hat. Und nach der Kreuzigung Jesu und seiner Auferstehung lehnt die Führung noch immer ihren Messias ab. Und so entsteht ein, und so wurde dann ein neues geistliches Volk entstanden, die Gemeinde Jesu, die aus Heiden, das sind wir, unsere Nationalitäten, und aus Juden bestehen, die an Jesus glauben. Und durch diese Ablehnung wurde, wie wir schon gesehen haben, im Jahr 70 nach Christus Jerusalem völlig zerstört. Für viele, viele Jahre oder Jahrhunderte oder gar fast Jahrtausende. Aber Gott ist damit nicht am Ende. Gott zeigt in der Bibel, dass er alles in seiner Hand hat. Und bevor wir noch etwas in die Offenbarung reingehen, will ich uns noch mal kurz mitnehmen in das Buch Daniel. Denn da wird im Buch Daniel wird Weltgeschichte beschrieben. Und zwar müssen wir eins betrachten, wenn wir die Bibel lesen, das ist immer aus der Perspektive von Israel. Weil dieses Buch wurde den Juden offenbart. Also die Bibel enthält nicht die komplette Weltgeschichte von allen Nationen der Welt, aber sie enthält den roten Faden, wie Gott sich vorstellt, wie er Geschichte macht und wie er letztendlich doch alles in seiner Hand hat. Im Daniel Kapitel 2, da wird es deutlich, da beschreibt er den großen Nebukadnezar, den großen König. Ja? Der bekommt eine Vision von einer Gestalt, die so aussieht, mit einem goldenen Kopf, mit einem silbernen Brustpanzer, mit einer bronzenen Hüfte und mit eisernen Beinen und töpfernen Zähnen. Ja? Eine sehr merkwürdige Figur, die er im Traum sieht. Und Daniel, der Jude, der Prophet, der am König Nebukadnezar hohe Position besaß, der konnte ihm diesen Traum, die Aufschlüsselung geben. Ja. Und so sehen wir, dass Daniel sagt, du bist das Haupt aus Gold. Das war natürlich sehr schmeichelhaft für den Nebukadnezar. Er ist das goldene Haupt, ja? Sein Reich. Ja? Er hatte damals in unglaublicher Größe das Reich ausgedehnt. Ja? 606 bis 539. Durch Nebukadnezar wurde das erste Mal der jüdische Tempel zerstört. Und viele Juden kamen nach Babylon. Ja? Ja? Und jetzt offenbart Daniel, Gott dem Daniel, was alles noch um Israel geschehen würde. Nach dem Babylonischen Reich kam das Medo-Persische Reich. Und das erfüllte sich dann auch, 539 bis 323 vor Christus. Auch das durch die Zeit der Perser durften dann die Juden, die in der Gefangenschaft waren, das erste Mal wieder zurückkehren. Ja? Aber Israel war dann immer noch, die konnten dann wieder ihren Tempel neu aufbauen, 70 Jahre später. Und Esra Nehemiah haben wir ja auch in den Predigten jetzt kürzlich gehört. Ja? In dem Zeitrahmen war Israel nicht mehr souverän, kein eigener souveräner Staat mehr. Sie waren unter Fremdherrschaft. Ja? Dann kam Alexander der Große ins Griechenland, ja? 323 bis 31 vor Christus. Ja? Und es wird genau eigentlich in Daniel beschrieben, wie diese Nationen kommen werden, wie sie kommen und gehen. Ja? Sehr interessant. Wir können da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst sind wir noch morgen hier. Ja? Und danach das Römische Reich ab 31 vor Christus. Ja? Und dann sehen wir das geteilte Europa. Wir müssen sehen, das Römische Weltreich war von 31 vor Christus bis 476 nach Christus, war Westrom und dann Ostrom bis 1453 gab es noch das Oströmische Reich. Aber so richtig hat das Römische Reich eigentlich nie wirklich richtig aufgehört zu existieren. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war dann von 1800 bis 1806 und dann das Römische Reich Napoleons 1804 bis 1815 und das neue Europa ist wieder auf den römischen Verträgen aufgesetzt von 1951 nach den Weltkriegen. In Offenbarung oder Offenbarung 17, da heißt es, dass es war in der Vergangenheit, nicht ist Gegenwart und aus dem Abgrund heraufsteigen wird Zukunft. Also dieses endzeitliche Reich, wo in der Zeit, in der wir leben, hier, das ist vorhergesagt. Ja? Und das wird beschrieben in der Bibel. Ja? Und Europa spielt ja auch eine entscheidende Rolle mit Israel. Ja, wir sehen ebenso in Daniel Kapitel 7 auch noch, dass die Weltreiche in einer anderen Vision mit Tieren verglichen werden. Babylonische, Medo-Persische, Griechische und Rom. Da wird mehr die Brutalität und die Gewalt dieser Reiche beschrieben. Während in der Figur mehr den Prunk, die wirtschaftliche und das Schöne beschrieben wird. Aber das Wesen wird hier in Kapitel 7 beschrieben. Ja? Genau. Also nochmal in anderen Bildern wird über diese Reiche geschrieben. Ja. Aber was Daniel auch sagt, ja, in Daniel 2, da heißt es nämlich interessanterweise ab Vers 41, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast. Also hier unten diese Zehen, dieses wiederentstehende Reich, was aus dem Römischen Reich hervorkam, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird es was von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen und Ton vermengt, bedeutet, es werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermengen lässt. Ein völlig unhomogenes Reich wird hier beschrieben. Ja. Was sehen wir? Noch auf dieser Figur sehen wir, dass die Reiche ineinander und aufeinander aufbauen. Auch wir haben in unserer Kultur griechische und römische, oder wir haben eine römische und griechische Elemente drin. Aber was sehen wir zum Schluss in Daniel 2? Damit ist es nicht zu Ende. Dieses Reich wird zerstört werden aus dem Himmel. Merken wir, die Stabilität der Reiche nimmt immer zunehmend ab. Wir sehen hier in dem Römischen Reich oder in dem Wiederentstehenden Reich Ton und Erz vermischt sich nicht. Ja. Das hält nicht. Hier sehen wir durchaus auch eine Völkervermischung, die wir aktuell in unserem Land sehen können oder überhaupt europaweit. Eine Vermischung. Alle Nationen kommen her, vermischen sich und die Stabilität wird immer schwächer. Die EU ist völlig ungleich. Einige Länder sind wirtschaftlich sehr arm, die anderen reich. Und jetzt wird immer mehr vermengt und wir werden immer ärmer und die anderen vielleicht etwas reicher. Aber wir merken dieses Ungleichgewicht. Ja? Wir sehen auch, dass das Böse in unserem Wald zunimmt. Und die Tiere, wenn ich die nochmal hier zurückblättere, die werden immer grässlicher und immer gefährlicher. Schon Nebukadnezar war nicht zimperlich, ja? Aber das Römische Reich, die waren manchmal noch brutaler. Ja? Wollen wir nochmal in die Offenbarung gehen? Was wird jetzt gesagt? In der Offenbarung, Johannes wird mit in den himmlischen Tempel mitgenommen, ja? In Kapitel 4. Er wird in den himmlischen Thronsaal geführt. Und er bekommt die göttliche Sicht, was für Gerichte kommen werden auf dieser Erde. Also das sehen wir in der Offenbarung. Das kann ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir sehen da immer einen göttlichen Blick, dass Johannes in den Himmel entrückt wurde, um dort die Ereignisse zu sehen. Und wir sehen das Irdische, was auf der Erde passiert. Ja? Und so wird Johannes in den himmlischen Tempel mitgenommen. Und da sehen wir auch die Bundeslade und die 24 Ältesten und ein Smaragd und einen Regenbogen. Merken wir was? Hier sehen wir einen siebenfarbigen Regenbogen. Der Regenbogen ist ja das Friedenszeichen, was Gott den Menschen gegeben hat nach der Sintflut. Ich werde nie wieder so eine Wasserkatastrophe über die Erde kommen. Ne? Und hier sehen wir dann im Himmlischen diesen Friedenszeichen. Aber merken wir, was heute aus dem Regenbogen gemacht wird?
Ja.
Da wird genau das auf den Kopf gestellt. Heute ist der Regenbogen ein Symbol für die Unmoral. Also der sechsfarbige Regenbogen, ja? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ja?
Ja, ja.
Aber hier sehen wir den himmlischen Regenbogen, ja? Und da sehen wir auch nur allein an diesem Beispiel, dass der Teufel ein Verführer ist. Der benutzt christliche oder biblische Bilder, verändert die und macht sie zu seinem Zeichen, ja? Ja? In der Bibel wird uns vorhergesagt, hier praktisch so eine 70-Jahr-Woche. Das steht auch in Daniel drin. Dem Prophet Daniel wird das sogar sehr detailliert gesagt, über diese ganzen Reiche, die ich jetzt zuvor geschrieben habe. Und es gibt in den 70-Jahr-Wochen, die beginnen 445 vor Christus, wenn von dem König aus Persien der Befehl geht, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden kann. Ab da zählt die Zeit. Und 62 Wochen, 69 Wochen, aber Jahrwochen, das sind ein Jahr, 360 Tage. 360 Tage, so gilt das prophetisches Jahr. Also sind eine etliche Zeit. Ja. Wenn man das ausrechnet, kommt man dann auf 32 nach Christus. Auf die Zeit, an der ein Gesalbter ausgerottet wurde. So heißt es da in dem Text. Und wer ist das, der Gesalbte? Jesus Christus, der Messias. Und dann sehen wir eine Unterbrechung. Wie lange? Wird nirgendwo gesagt. Das Volk Israel, diese 70 Jahre, ist eine Zeitspanne, die Gott seinem Volk Israel gibt, um die vorzubereiten auf seine Wiederkunft, wenn er wiederkommen wird. Und da gibt es hier diese Unterbrechung und die ist jetzt schon fast 2000 Jahre. Ja. Aber dann in der Zwischenzeit hat jetzt Israel nicht mehr diese geistliche Bedeutung, wie sie hatte vorher, sondern die Gemeinde Jesu hat Gott berufen. Aber nur für diese Zeit. Wir sehen dann in 2. Thessalonicher wird von der Entrückung gesprochen, dass die Zeit beendet wird mit der Entrückung, dass die Gläubigen weg sind. Ja. Plötzlich, auf einem Schlag. Ich glaube mir, heute werden die Leute schon dafür vorbereitet, auf dieses Ereignis. Ich wüsste wie, werden UFO-Geschichten uns erzählt. Und ich würde nicht sagen, dass alles nur erfunden ist. Zwar die UFOs, aber das sind Dämonen, Teufel, die Menschen, wo sie Begegnungen haben werden. Und das wird eine gute Erklärung sein zu der Entrückung. Ja. Aber wer an Jesus Christus glaubt, der wird entrückt, bevor jetzt die große Trübsalzeit beginnt. Ja. Und dann geschehen hier 7 Jahre. Es muss der Antichrist kommen. Davon beschreibt die Bibel. Aber wer ist der Antichrist? Was sind denn die Eigenschaften des Antichristes? Er will die Abschaffung der Gebote Gottes. Ja. Er will die Vorgaben, Gott zu sein. Ja. Auf sich gemünzt. Er kann alles machen. Ja. Das dritte, die Feindschaft gegen den wahren Gott der Bibel. Ja. Er redet gegen die Bibel. Ja. Er hat einen himmelstürmenden Hochmut. Wir können die Welt so machen, wie sie uns gefällt. Er hat eine Nachahmung der göttlichen Zeichen und Wunder. Ja, selbst sowas wird ihm gelingen. Durch okkulte Kräfte wird er, durch teuflische Kräfte, wird er auch Zeichen und Wunder tun. Ne? Also deswegen ist das gar nicht... Wenn man Zeichen und Wunder sehen, ja, muss man auch prüfen, aus welcher Quelle werden die getan. Ja? Und er wird eine verführerische Propaganda haben, dass fast alle ihm nachfolgen werden. Ja? Dass kaum in den drinnen ist, ihm nachzufolgen. Ja? Die Verehrung der Gewalt, insbesondere der gewaltsame Vorgehen gegen die Gläubigen. Ja? Es wird in der Zeit auch noch Menschen geben, die an Gott zum Glauben kommen. Aber die werden dann verfolgt werden, ja, mit Gewalt. Und letztendlich will er eine neue Religion schaffen. So, eigentlich, wenn man so sieht, die Geschichte hindurch, Nebukadnezar war schon so eine Art Antichrist. Er wollte sich anbeten, ja, und wurde hart gestraft. Er hatte dann noch nachher Gott die Ehre gegeben dafür. Ja. Aber so ein Beispiel, ja, ist er. Aber dieser Antichrist, der noch kommen wird, ja, vielleicht existiert er auch schon, oder ich nehme an, dass er schon existiert. Ja. Kürzlich habe ich gelesen, dass Klaus Schwab jetzt den Yuval Harari oder diesen Juden da als Vorsitzenden demnächst wählen will, weil der Schwab ist ja schon recht alt. Ja. Dass der dann diese vom Weltökonomikforum dann den Posten übernehmen soll. Ja. Also wenn man sich mal betrachtet, was dieser Mann sagt, ist schon erschreckend. Ja. Also, aber er hat auf jeden Fall antichristliche Züge, dieser Mann. Ja. Was wird auf uns zukommen? Wo befinden wir uns? Ja? Also wir merken, dass diese Eigenschaften in unserer derzeitigen Situation immer deutlicher erkennbar ist. Und das wird letztendlich dann auch zu den Gerichten führen, die in der Offenbarung geschrieben steht. Die Offenbarung hat verschiedene Gerichte. Einmal kommen 7 Siegelgerichte, dann kommen 7 Posaunengerichte und dann kommen 7 Schalengerichte. Zum Schluss wird dann Jesus Christus persönlich wiederkommen. Aber die Gerichte werden immer eine Steigerung haben. Die ersten 6 sind die in den ersten 3,5 Jahren und dann geht es erst richtig los. Ja. schon die ersten 6 sind schlimm. Aber was dann erst kommt, ist noch viel schlimmer. Ja? Ich bin der Überzeugung, dass die Entrückung vorher stattfindet. Manche meinen in der Mitte von 3,5 Jahren, aber das wollen wir heute nicht zum Thema machen, da müssen wir drüber forschen. Ja? Aber es wird eine schlimme Zeit kommen. Ja? Hier in einem Gemälde die 4 apokalyptischen Reiter, die diese Siegelgerichte eröffnen, ja. Ja, zeigen hier vorerst das weiße Pferd, ja. Der starke Sieger, der sein wahres Gesicht vorerst nicht zeigt. Merken wir? Der Herrscher, der auftreten wird, der wird für Frieden und Sicherheit auftreten. Logisch. Der wird nicht sagen, ich bringe euch alle um. Der ist der Verführer ohne Ende. Ja? Der wird seine besten Pläne haben. Angeblich. Ja? Das ist der Antichrist. Ja? Das ist das erste Siegel. Wenn die Menschheit, wenn dieser Mann wirklich auf die Menschheit losgelassen wird, dass er so wie ein Sieger hier über die ganze Welt rübergehen kann und eine Nation nach der anderen praktisch einnimmt. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie leicht das möglich ist, mit so einer Pandemie die ganze Welt zu beeinflussen. Ne? Und dass manche Länder, die da nicht mitgemacht haben, was die für Schwierigkeiten bekommen haben. Oder deren Präsidenten umgebracht wurden, wie auch immer. Ja? Ja. Was für ein Sieger das sein wird. Das wird ganz anders sein, wie alles, was zuvor in der Weltgeschichte geschehen ist. Ja, ja, das zweite Siegel, der Friede wird von der Erde genommen. Unruhe, Revolution, Bürgerkriege, Anarchien, Terrorismus. Ja. Also, wenn man sich mal das überlegt, was alles hier noch für Gefahren sind, in denen wir uns bewegen, ist das alles nicht mehr, ist das sehr, sehr gut denkbar. Ja. Braucht nur mal so ein Blackout zu kommen. Ja, ein Strom-Blackout. Ja. Ja, letzte Woche hatten wir mal 15 Minuten keinen Strom in Altkreuz. Ne? Ja, war noch nicht so lange, war noch relativ kurz. Aber ja, aber wenn das mal über längere Zeit ist, mal ein Tag oder lass mal eine Woche Stromausfall sein. Als Elektroingenieur weiß ich, in was für gefährlichen Zeiten wir hier sind und die Energiewende eine Katastrophe ist. Ja. Ja, dass zu so einem Blackout eigentlich jemand führen kann. Ja. Aber was man dann sich vorstellen kann, was dann für eine Anarchie ist, dann ist jeder Nächste. Da wird im Supermarkt leergeräumt hier, wird eingebrochen. Ja, dann ist es vorbei. Ja. Ja, dann kommt man auch nicht mal an sein Geld und dann gar nichts mehr. Denn man hat noch Bargeld. Ja. Also. Dann als drittes Siegel Nöte, Hungersnot, wirtschaftliche Zusammenbrüche. Geldinflation, Mangel an Grundnahrungsmitteln, ja. Diese Kette, da sieht man, die Reiter, das eins nach dem anderen wird immer schlimmer, ja. Und dann im vierten Siegel Tod, Hades, Tod durch Hunger und wilde Tiere, ja. Massensterben durch Hunger, Epidemien und Seuchen, ja, auch. Die Tatsache, dass da geschrieben wird, wilde Tiere. Ja. Wir haben hier uns mal mit einem Jäger unterhalten, ja. Was es bedeuten kann, wenn hier die Wölfe noch mehr zunehmen werden in unserem Land. Ja. Dann ist es nicht mehr so friedlich. Ja. Dann kann sich nachher bald keiner mehr in den Wald trauen. Ja. Und die vermehren sich ungeheuer schnell. Ja. Und wer weiß, wenn da noch andere wilde Tiere kommen, ja. Ja. Also früher dachte man, wie soll denn sowas sein? Hier ist alles friedlich in Deutschland. Ja? Ja. Aber das beschreibt die Bibel, dass das sogar kommen wird. Ja? Ja. Ja. Also hier seht ihr das, diese Klagen, ja, diese Siegelgerichte, die auftreten. Aber nach 3,5 Jahren ist da nochmal was ganz Entscheidendes, was da passiert. Da setzt sich der Antichrist der ja schon da diese Zeit herrscht, in den Tempel dann. Also was wir von der Bibel her sagen können, es muss in Jerusalem noch ein Tempel gebaut werden, damit sich das erfüllt. Und wie wir wissen ist bereits jetzt sind alle Tempelgeräte vorhanden in Originalgröße, sind eingeweiht und dann gibt es hier auch schon irgendwas mit den roten Kühen. Also es ballt sich zusammen, dass da etwas geschieht. Ja. Und deswegen, wenn Pascal damals, der all das noch nicht gesehen hat, was wir heute sehen, ja, schon damals gesagt hat, die Juden sind ein Zeichen, dass es den lebendigen Gott gibt, dass es eine Information, ja, dass die Bibel recht hat. Ja. Wie viel mehr können wir das heute sehen aus dem, was wir vor unseren Augen sehen? Ja? Ja. Hier, da wird noch ein Tempel gebaut werden. Wie das aussieht, gibt schon Pläne von der Tempelgesellschaft oder wie das auch heißt. Ja. Da muss noch politisch sich was verändern. Ne? Vielleicht bombardieren die Iran oder so aus Versehen auch den Tempel. Ja? Man weiß es nicht. Oder mehr oder weniger.
Ja, die Moschee meinst
du? Die Moschee, ja. Also es folgen unglaubliche Gerichte. Es werden 2/3 der Juden werden noch umkommen. Ja? Und die Menschheit wird sehr stark dezimiert werden. Auch Himmelsereignisse, Erde, Meer, Flüsse, Quellen, Himmelskörper, die verseucht werden, Quellen, also an Sonne, Mond und Sterne werden noch Zeichen gehen. Ja. Wir können uns heute vieles vorstellen. Ja. Ich war vor vielen Jahren hier im Yellowstone National Park. Da unten drunter soll so eine riesige Magma-Höhle sein. Ja. Wir denken, es sind immer nur so kleine Vulkane, aber wenn mal was Richtiges ausbricht, ja, dann ist hier halt Nordamerika von dem Winter bedroht, weil es dann dunkel wird hier. Der Ernteausfälle und so weiter, ja. Wenn das Ding da hochgeht, ja. Oder wenn in Europa jetzt hier die filigränischen Felder da um den Vesuv, wenn die hochgehen, dann kann man sich das sehr wohl vorstellen, ja. Und wenn die letzten Jahrtausende, wir sowas in der Art nicht erlebt haben, die Menschheit, ja. Aber vorstellbar ist es, dass diese Katastrophen, die hier vorhergesagt sind, dass die eintreffen können, ja. Also vielleicht noch eine Sache und dann komme ich jetzt auch langsam zum Schluss, ja. In Offenbarung, Kapitel 13, da wird uns auch beschrieben in Vers 15, und es wurde ihm Macht gegeben, also hier damit ist der Antichrist gemeint, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden machen könnte, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder der Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit: Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und die Zahl ist 666. Hier an der Hand oder an der Stirn, ja. Das Zeichen. Heute ist das technisch alles machbar. Ja. Kleinen Chip implantiert und es gibt ja Forschung und dann gibt ja schon so Sachen, die dann mit der Hand dann aufschließen können und so weiter und dann mit der Hand bezahlen können, hast irgendwie ein Chip hier drin, sowas gibt es ja schon. Ja. Dann wird es aber verpflichtend sein für alle. Ja. Dann nützt kein Bargeld mehr. Also merken wir, wie die Bibel etwas beschreibt, wovon Johannes damals, vor 2000 Jahren, null Ahnung haben konnte. Er hat sich das überhaupt nicht träumen lassen können, dass mal alle Menschen geschippt oder ein Zeichen bekommen werden. Ja? Aber steht in der Bibel drin. Und schon definitiv schon 2000 Jahre lang. Und heute in unserer Generation können wir uns das vorstellen, dass das geschieht. Ja? Und vielleicht noch ein weiteres. Ja, in 18 Vers 23 heißt es, und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Dann heißt es ja, oder hier geht es um die gefallene Stadt Babylon, über dieses die endzeitliche Babylon. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Also auch dieses endzeitliche Weltreich sehen wir, dass letztendlich die Kaufleute die Fürsten der Erde waren. Was haben denn heute unsere Staatsoberhäupter überhaupt noch zu sagen? Wer da gibt es ja doch die reichsten Leute der Welt, sind reicher als ganze Staaten. Ne? Die können doch alle Staaten kaufen mit ihrem Vermögen. Ja? Und das beschreibt uns eigentlich die Bibel. Ja? Die Kaufleute sind eigentlich diejenigen, die das Sagen haben. Und durch deine Zauberei sind verführt worden alle Völker. Und wisst ihr, was da steht bei Zauberei? Das Wort Pharmakeia. Pharmazie wird davon abgeleitet. Und da heißt es an uns, sie macht Geschäfte mit den Leibern. Wohin geht unsere Reise? Ja? Und was haben wir denn jetzt auch in dieser ganzen Impfung schon erlebt? Ja? Was kann noch kommen? Ja, was kann, das wird erst der Anfang sein. Ja? Können wir uns vorstellen, dass böse Geschwüre die Menschen erreichen werden? Die werden dann diese Zeichen, diese Chips werden große Geschwüre werden sich daran ausfüllen. Also, ich denke, damit möchte ich auch abschließen mit der Frage: Warum gibt Gott uns durch die Bibel diese Informationen? Kriegt er jetzt alle Angst? Sollen wir jetzt irgendwo auf eine einsame Insel auswandern? Ja, und dann kommt da auch so eine Atombombe oder so und dann sind wir auch dort weg. Ja. Ja. Können wir entfliehen? In Offenbarung 9, Vers 20 heißt es, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen und silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Diese Gerichte, die kommen, zeigen Gottes Gerechtigkeit. Es muss alles ausreifen, bis Gott eingreift. Er wartet ab. Martin und ich, wir können manchmal schon uns ereifern über die Ungerechtigkeit, die wir hier erleben. Kann ich Gott jetzt einen Blitz schicken, der nach Berlin mal? Aber wir dürfen wissen von der Bibel her, die werden gerichtet. Auch die unrechten Richter, ja? Ja, die werden gerichtet, die werden vor Gott gerichtet. Und deswegen müssen wir sagen, diese Offenbarung ist letztendlich für uns, die wir leben, ein Ruf zur Umkehr. Gott möchte, dass jeder Einzelne versöhnt wird mit ihm. Das ist sein Anliegen. Und hier ist die Frage, bist du vorbereitet? Kennst du Jesus? Ist er dein Retter und dein Erlöser? Und letztendlich muss man sagen, ist die Offenbarung ein Zeichen oder dieses Buch, was uns Gott gegeben hat, damit zeigt er, dass er uns liebt. Das ist die Aussage. Ja? Und die Offenbarung endet ja nicht mit dem Untergang von Babylon, zeigt noch, dass Gott ein tausendjähriges Reich aufrichten wird für Israel und dann im Kapitel 21 noch von einem neuen Jerusalem, spricht er da. Eine neue Erde. Und wir als Menschen, wir hören nicht auf zu existieren, wenn wir versterben. Die Bibel beschreibt uns die Zukunft. Die sagt, wer nicht an mich glaubt, der wird gerichtet und kommt in den ewigen Pfuhl, ins Gericht, in die Hölle, wie die Bibel sie auch beschreibt. Ja? Aber wer an mich glaubt, an Jesus als den Erlöser, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ja? Und wir haben die Verheißung, auch selbst wenn wir noch manches Schlimmes vielleicht erleben, miterleben würden, ja? Wobei ich davon überzeugt bin, dass das Schlimmste, dass wir vorher, als die wir jetzt an Jesus Christus glauben, vorher entrückt sind. Aber wir werden manche Vorboten auch durchaus erleben. Aber dass wir wissen, wir haben eine ewige Perspektive. Gott schließt nicht ab, sondern schließt auf. Wenn die Offenbarung beendet ist, beginnt ein neues Kapitel in der Ewigkeit bei ihm. Und so wünsche ich euch, dass jeder Einzelne wirklich diese Beziehung zu Jesus hat. Dass er mein Herr und mein Retter ist, mein Erlöser. Dass ihr daran glaubt. Ja, dann könnt ihr auch mit Freude in die Zukunft gehen. Und deswegen können wir uns als Gemeinde auch Treffpunkt Hoffnung nennen. Ja. Auch wenn wir manches realistisch in unserer Welt sehen, die sehr traurig erscheint. Ja. Aber wir haben eine Hoffnung, weil wir auf Jesus vertrauen und weil er der Herr der Herren ist. Ja. Ich wünsche dir auch, dass du diesen Herrn und Retter als deinen Herrn angenommen hast.